Emily Dickinson. Emily Dickinson wurde 1830 in Amherst geboren und starb 1886. Sie lebte zurückgezogen, blieb unverheiratet und pflegte viele Beziehungen schriftlich. Zu Lebzeiten erschienen nur wenige, stark bearbeitete Gedichte. Erst nach ihrem Tod entdeckte ihre Schwester fast 1800 Texte, die ab 1890 veröffentlicht wurden. Dickinsons kurze, unkonventionelle Verse kreisen um Natur, Tod, Spiritualität und Beziehungen. Heute gilt sie als eine der bedeutendsten Dichterinnen der Vereinigten Staaten. Familie und frühe Kindheit. Emily Elizabeth Dickinson wurde am 10. Dezember 1830 im Familiensitz in Amherst im Bundesstaat Massachusetts geboren. Die Familie galt als angesehen, war jedoch nicht wohlhabend. Ihr Vater, Edward Dickinson, arbeitete in Amherst als Rechtsanwalt und gehörte dem Kuratorium des Amherst College an. Etwa 200 Jahre vor Emilys Geburt kamen ihre Vorfahren väterlicherseits während der puritanischen Great Migration in die neue Welt und gelangten dort zu Wohlstand. Samuel Dickinson, Emilys Großvater, half bei der Gründung des Amherst College. 1813 ließ er an der Hauptstraße von Amherst das Homestead errichten, ein großes Herrenhaus, das über viele Jahrzehnte Mittelpunkt des Familienlebens blieb. Samuel Dickinsons ältester Sohn Edward war von 1835 bis 1873 Schatzmeister des Amherst College. In den Jahren 1838 und 1839 sowie erneut 1873 saß er im Repräsentantenhaus von Massachusetts. Im Senat des Bundesstaates war er 1842 und 1843 vertreten. Von 1853 bis 1855 vertrat er den 10. Wahlbezirk von Massachusetts im Kongress der Vereinigten Staaten. Am 6. Mai 1828 heiratete Edward Dickinson Emily Norcross aus Monson in Massachusetts. Das Paar bekam drei Kinder. William Austin, meist Austin oder Aue genannt, wurde 1829 geboren und starb 1895. Emily Elizabeth war das zweite Kind. Lavinia Norcross, gerufen Lavinia oder Winnie, kam 1833 zur Welt und starb 1899. Emily Dickinson war ferner entfernt mit Baxter Dickinson verwandt, aus dessen Familie der Organist und Komponist Clarence Dickinson hervorging. Zeitzeugen schildern Emily als wohlerzogenes Kind. Während eines längeren Aufenthalts in Monson, als sie 2 Jahre alt war, schrieb ihre Tante Lavinia, das Mädchen sei völlig gesund und zufrieden, sehr brav und kaum Arbeit. Die Tante hob auch Emilys Liebe zur Musik und ihr Talent am Klavier hervor, das sie scherzhaft die Musik nannte. Emily besuchte die Grundschule in einem 2-stöckigen Gebäude an der Pleasant Street. Ihre Ausbildung galt für ein Mädchen der viktorianischen Zeit als ungewöhnlich anspruchsvoll. Selbst auf Reisen erkundigte sich ihr Vater regelmäßig nach den Lernfortschritten. Als Emily 7 Jahre alt war, schrieb er nach Hause und bat die Kinder, fleißig zu lernen, damit sie ihm bei seiner Rückkehr erzählen könnten, was sie Neues entdeckt hätten. Emily beschrieb ihren Vater stets liebevoll. Über ihre Mutter hingegen äußerte sie sich distanziert. Einer Freundin vertraute sie an, sie sei als Kind immer zu ihrem Bruder Austin gelaufen, wenn ihr etwas zustieß. Die Mutter habe ihr Angst gemacht, aber lieber eine solche Mutter als gar keine. Am 7. September 1840 begannen Emily und ihre Schwester Lavinia gemeinsam an der Amherst Academy, einer früheren Jungenschule, die erst 2 Jahre zuvor auch Mädchen aufgenommen hatte. Etwa zur selben Zeit kaufte der Vater ein großes Haus in der North Pleasant Street. Austin erinnerte sich später, er und Emily hätten dieses Herrenhaus während der Abwesenheit der Eltern als Herr und Dame verwaltet. Das Gebäude lag oberhalb des Friedhofs von Amherst, den ein örtlicher Geistlicher einst als baumlos und abschreckend bezeichnete. Teenagerjahre. Dickinson verbrachte 7 Jahre an der Akademie. Sie belegte Kurse in Englisch, klassischer Literatur, Latein, Botanik, Geologie, Geschichte, mentaler Philosophie und Arithmetik. Der damalige Schulleiter Daniel Taggart Fiske erinnerte sich später, Dickinson sei sehr begabt gewesen, eine hervorragende Schülerin mit vorbildlichem Benehmen und großer Pflichttreue. Wegen Krankheit legte sie gelegentlich Pausen ein. Die längste Unterbrechung fiel in die Zeit von 1845 bis 1846. In diesem Schuljahr war sie nur 11 Wochen eingeschrieben. Trotz allem schrieb sie an eine Freundin, die Akademie sei eine sehr feine Schule. Schon als Kind litt Dickinson unter der drängenden Angst vor dem Tod, besonders wenn Menschen aus ihrem Umfeld starben. Als ihre Cousine zweiten Grades Sophia Holland im April 1844 an Typhus starb, war Dickinson tief erschüttert. 2 Jahre später erinnerte sie sich, sie habe selbst sterben wollen, weil man sie nicht an Hollands Krankenbett gelassen habe. Ihre Niedergeschlagenheit war so groß, dass ihre Eltern sie zu Verwandten nach Boston schickten. Dort erholte sie sich und kehrte anschließend nach Amherst zurück, um weiterzulernen. In dieser Zeit entstanden lebenslange Freundschaften und Briefwechsel mit Abiah Root, Abby Wood, Jane Humphrey und Susan Huntington Gilbert, der späteren Ehefrau ihres Bruders Austin. In Amherst kam es 1845 zu einer religiösen Erweckungsbewegung, bei der 46 ihrer Altersgenossinnen und Altersgenossen ein Glaubensbekenntnis ablegten. 1 Jahr darauf schrieb Dickinson, sie habe in dieser kurzen Phase vollkommenen Frieden empfunden und es sei ihr größte Freude gewesen, allein mit Gott zu sprechen. Dauerhaft hielt das Gefühl jedoch nicht an. Sie legte nie ein formales Bekenntnis ab und besuchte Gottesdienste nur wenige Jahre regelmäßig. Etwa ab 1852 blieb sie der Kirche fern. Später schrieb sie das Gedicht »Some keep the Sabbath going to church, I keep it, staying at home«. Im letzten Akademiejahr freundete Dickinson sich mit Leonard Humphrey an, dem jungen Schulleiter. Nach ihrem letzten Unterrichtstag am 10. August 1847 wechselte sie an Mary Lyons Mount Holyoke Female Seminary in South Hadley, rund 10 Meilen von Amherst entfernt. Dort blieb sie 10 Monate. Obwohl sie die Mitschülerinnen mochte, entstanden keine dauerhaften Freundschaften. Als Gründe für den kurzen Aufenthalt werden schlechte Gesundheit, der Wunsch des Vaters nach ihrer Rückkehr, ihre Ablehnung des evangelikalen Eifers, die strenge Disziplin oder schlicht Heimweh genannt. Am 25. März 1848 holte ihr Bruder Austin sie schließlich nach Hause. Zurück in Amherst widmete Dickinson sich dem Haushalt, backte für die Familie und nahm gern an Veranstaltungen des wachsenden College-Städtchens teil. Frühe Einflüsse und Schreiben. Mit 18 Jahren lernte Emily Dickinson durch ihre Familie den jungen Rechtsanwalt Benjamin Franklin Newton kennen. Später schrieb sie, er habe während 2er Jahre bei ihrem Vater gearbeitet, um Jura zu studieren, und habe in dieser Zeit viel im Haus der Familie gelebt. Eine Liebesbeziehung gilt als unwahrscheinlich, doch Newton prägte sie stark. Nach Humphrey war er der 2. ältere Mann, den sie als Lehrer oder Mentor bezeichnete. Newton machte sie mit den Werken von William Wordsworth bekannt. Außerdem schenkte er ihr die erste Gedichtsammlung von Ralph Waldo Emerson. Dieses Buch wirkte auf sie befreiend. Sie schrieb später, Emerson habe die geheime Feder ihres Inneren berührt. Newton schätzte ihr Talent sehr. Während er an Tuberkulose starb, äußerte er den Wunsch, so lange zu leben, bis sie die von ihm erkannte Größe erreiche. Biografinnen und Biografen gehen davon aus, dass Dickinsons Bemerkung aus dem Jahr 1862 »Als kleines Mädchen hatte ich einen Freund, der mich Unsterblichkeit lehrte, doch er wagte sich zu nah heran und kam nicht zurück«, auf Newton verweist. Dickinson kannte die Bibel ebenso wie die damals beliebte Unterhaltungsliteratur. Newton schenkte ihr auch Lydia Maria Childs Briefe aus New York, die sie begeisterten. Danach rief sie aus, »Das ist also ein Buch, und es gibt noch mehr davon.« Ihr Bruder schmuggelte heimlich Henry Wadsworth Longfellows Roman Kavanagh ins Haus, weil der Vater ihn wohl missbilligt hätte. Eine Freundin lieh ihr gegen Ende 1849 Charlotte Brontës Jane Eyre. Dessen Einfluss lässt sich kaum messen, doch als Dickinson später ihren ersten und einzigen Hund bekam, einen Neufundländer, nannte sie ihn Carlo, wie den Hund von St. John Rivers in diesem Roman. Auch William Shakespeare war eine starke Quelle der Inspiration. An eine Freundin schrieb sie, »Warum eine andere Hand ergreifen als diese?« und an eine andere, »Wozu ein anderes Buch?« Erwachsensein und Abgeschiedenheit. Anfang 1850 schrieb Emily Dickinson, »Amherst ist in diesem Winter voller Spaß. Ach, welch eine große Stadt das ist!« Bald darauf wich ihre Freude tiefer Niedergeschlagenheit. Der Rektor der Amherst Academy, Leonard Humphrey, starb überraschend an einer Gehirnblutung. Er war 25 Jahre alt. 2 Jahre später gestand Dickinson ihrer Freundin Abiah Root, wie sehr sie dieser Verlust erschütterte. In den 1850er Jahren entstand die engste Bindung der Dichterin zu ihrer Schwägerin Susan Gilbert. Susan verlobte sich nach einer 4-jährigen Werbung mit Austins Bruder und heiratete ihn im Frühling 1856. Edward Dickinson ließ für das junge Paar ein eigenes Haus errichten, das Susan The Evergreens nannte. Emily sandte Susan im Lauf der Jahre mehr als 300 Briefe, mehr als an jede andere Person. Susan fungierte dabei als vertrauteste Freundin, Inspirationsquelle, Lektorin und Ratgeberin. In einem Schreiben aus dem Jahr 1882 erklärte Emily, »Abgesehen von Shakespeare hast du mir mehr Wissen vermittelt als irgendjemand sonst.« Die Bedeutung dieser Beziehung wurde lange unterschätzt. Dafür verantwortlich war vor allem Mabel Loomis Todd, die eine Liebesbeziehung zu Austin Dickinson unterhielt und mit Susan in offener Rivalität stand. Todd stellte Susan häufig als kühl und grausam dar. Diese Sichtweise wird bis heute von Dickinsons Nichten und Neffen angezweifelt, zu denen Emily ein herzliches Verhältnis pflegte. Viele Forschende deuten das Band zwischen Emily und Susan als romantisch. So schrieb Dickinson im Jahr 1852 sehnsuchtsvoll an Susie und bat sie, bald heimzukehren, sie zu küssen und die Nähe zurückzubringen, die ihr so fehlte. 1998 berichtete die Zeitung The New York Times über eine Untersuchung, bei der mittels Infrarottechnik getilgte Namen in mehreren Gedichten sichtbar wurden. Dabei stellte sich heraus, dass die Widmung von 11 Gedichten an Susan Gilbert absichtlich entfernt worden war, vermutlich durch Mabel Loomis Todd. Der Film Wild Nights with Emily und die Fernsehserie Dickinson greifen die Beziehung zwischen Emily und Susan auf. Bis 1855 hatte Emily Dickinson Amherst kaum verlassen. Im Frühjahr dieses Jahres reiste sie gemeinsam mit Mutter und Schwester zuerst für 3 Wochen nach Washington, wo ihr Vater als Abgeordneter tätig war. Anschließend verbrachten sie 2 Wochen bei Verwandten in Philadelphia. Dort lernte Emily den bekannten Prediger Charles Wadsworth kennen, der ihr ein lebenslanger Freund wurde. Obwohl sie ihn nach 1855 nur noch 2-mal persönlich sah, er zog 1862 nach San Francisco, nannte sie ihn meinen Pfarrer, meinen liebsten irdischen Freund und meinen Hirten seit Kindertagen. Ab Mitte der 1850er Jahre lag Emily Dickinsons Mutter wegen chronischer Krankheit weitgehend im Bett. Emily übernahm viele häusliche Pflichten, blieb häufig im Elternhaus und verließ es kaum noch. In dieser Zeit begann sie, ihr dichterisches Werk systematisch zu ordnen. Ab dem Sommer 1858 fertigte sie saubere Abschriften ihrer Gedichte an und stellte sie zu handgenähten Heftchen zusammen. Zwischen 1858 und 1865 entstanden 40 solcher Heftchen, die fast 800 Gedichte enthielten. Niemand kannte diese Sammlung zu Emilys Lebzeiten. Ende der 1850er freundete sich die Familie Dickinson mit Samuel Bowles, dem Herausgeber der Zeitung Springfield Republican, und dessen Frau Mary an. Emily sandte Bowles über 3 Dutzend Briefe und fast 50 Gedichte. Einige davon veröffentlichte er anonym. Etwa zur selben Zeit schrieb sie auch an Josiah Gilbert Holland, den stellvertretenden Redakteur derselben Zeitung, und besuchte sein Haus in Springfield häufig. Insgesamt gingen mehr als 90 Briefe an die Familie Holland, in denen sie von Garten, Haushalt und Lektüre berichtete. Zwischen 1858 und 1861 verfasste Dickinson 3 rätselhafte Schreiben, die als Master Letters bekannt wurden. Die Adressatin oder der Adressat bleibt bis heute ungeklärt und Forschende diskutieren eifrig über die Bedeutung dieser Briefe.
Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all.
Dieses oft zitierte Gedicht entstand in jener produktiven Phase. Insgesamt erschienen zu Emilys Lebzeiten nur 10 ihrer Texte in Druckform, 5 davon im Springfield Republican unter der Redaktion von Samuel Bowles und Josiah Gilbert Holland. Später prüfte Holland als Herausgeber von Scribner's Monthly weitere Gedichte, hielt sie jedoch für zu ätherisch für sein Magazin. Die ersten Jahre der 1860er waren Dickinsons kreativste Zeit. Warum sie sich immer stärker zurückzog, ist unklar. Zu Lebzeiten attestierte ihr ein Arzt eine nervöse Erschöpfung. Spätere Vermutungen reichen von Agoraphobie über Epilepsie bis hin zu einer Platzierung auf dem Autismus-Spektrum. Diese Theorien bleiben jedoch umstritten. Dickinsons Lyrik wurde von Transzendentalismus und dunkler Romantik geprägt und schlägt gleichzeitig eine Brücke zum literarischen Realismus. Ist mein Vers lebendig? Im April 1862 veröffentlichte der Literaturkritiker und radikale Abolitionist Thomas Wentworth Higginson im Magazin The Atlantic Monthly einen Aufsatz mit dem Titel Letter to a Young Contributor. Darin forderte er junge Autorinnen und Autoren auf, ihren Stil mit Leben zu füllen und gab praktische Ratschläge für den Weg in den Druck. Emily Dickinson las den Text. Sie dachte zu dieser Zeit ernsthaft darüber nach, ihre Gedichte zu veröffentlichen, fühlte sich dabei aber ohne fachliche Begleitung. Deshalb schrieb sie Higginson einen Brief. In einfachen Worten fragte sie: Ist meine Dichtung lebendig?
Sie erklärte, der eigene Geist stehe sich oft selbst im Weg. Sie habe niemanden, dem sie diese Frage stellen könne. Ihrer Nachricht legte sie eine kleine Karte mit ihrem Namen sowie 4 Gedichte bei. Higginson antwortete freundlich. Er lobte ihre Texte, riet jedoch, das Veröffentlichen noch aufzuschieben und länger zu schreiben. Er wusste nicht, dass bereits einige ihrer Arbeiten gedruckt worden waren. Dickinson entgegnete, Publizieren sei ihr so fremd wie das Firmament der Flosse, fügte aber hinzu, sollte der Ruhm mir gehören, könnte ich ihm nicht entkommen. Die Dichterin inszenierte sich in den folgenden Briefen gern geheimnisvoll. Sie schrieb, Ich bin klein wie der Zaunkönig, mein Haar ist kühn wie eine Kastanienhülle und meine Augen sind wie der Sherry, den der Gast im Glas zurücklässt. Als Gefährten nannte sie einzig die Hügel, den Sonnenuntergang und ihren Hund Carlo. Ihre Mutter, so schrieb sie, kümmert sich nicht um Gedanken, während ihr Vater ihr zwar Bücher schenke, aber bitte sie nicht zu lesen, weil diese den Geist erschüttern könnten. Dickinson schätzte Higginsons Rat sehr. Aus Mr. Higginson wurde bald lieber Freund. Manchmal unterzeichnete sie mit Dein Gnom oder Deine Schülerin. Später sagte sie ihm, er habe im Jahr 1862 ihr Leben gerettet. Der Briefwechsel dauerte bis zu Dickinsons Tod an. Ihre Zurückhaltung und ihr Wunsch nach Unabhängigkeit ließen Higginson jedoch zögern, sie weiter zum Publizieren zu drängen. Diese inneren Widerstände der Dichterin standen einer Veröffentlichung ihrer Gedichte im Wege. Der Literaturkritiker Edmund Wilson vermutete später, mit etwas mehr Ermutigung hätte sie ihre Werke zu Lebzeiten wohl doch gedruckt. Die Frau in Weiß. In den frühen 60er Jahren des 19. Jahrhunderts war Emily Dickinson außerordentlich produktiv. In 1866 entstanden jedoch nur noch wenige Gedichte. Persönliche Verluste und der Wegfall von Hilfe im Haushalt belasteten sie stark. Ihr Hund Carlo starb nach 16 Jahren treuer Begleitung. Einen neuen Hund nahm sie nie wieder auf. Margaret O'Brien hatte 9 Jahre lang als Dienstmagd im Homestead gearbeitet, heiratete dann und zog fort. Erst in 1869 kam mit Margaret Maher wieder eine feste Haushälterin ins Haus. Bis dahin erledigte Emily die Küchenarbeit selbst, Kochen, Aufräumen und das Backen, in dem sie besonders talentiert war. A solemn thing it was, I said. A woman white to be. And where, if God should count me fit? Her blameless mystery. Etwa zu dieser Zeit änderte sich ihr Verhalten. Sie verließ das Wohnhaus nur noch, wenn es unbedingt nötig war. Schon 1867 sprach sie mit Besuchern häufig nur durch die geschlossene Tür. In der Nachbarschaft galt sie bald als Sonderling. Man sah sie selten und fast immer trug sie weiß. Erhalten ist einzig ein weißes Baumwollkleid, vermutlich genäht zwischen 1878 und 1882. Während ihrer letzten 15 Lebensjahre begegneten ihr nur wenige Menschen persönlich. Ihr Bruder Austin und dessen Familie schützten ihre Privatsphäre. Trotz der räumlichen Abgeschiedenheit blieb Dickinson schriftlich äußerst aktiv. 2 Drittel der überlieferten Briefe und Notizen stammen aus dieser Zeit. Besuchern ließ sie oft Gedichte oder Blumen zukommen. Mit Kindern pflegte sie ein herzliches Verhältnis. Matty Dickinson, Austins 2. Tochter, erinnerte sich, Tante Emily stand für Verwöhnung. MacGregor Jenkins verfasste 1991 den Aufsatz Die Erinnerung eines Kindes an Emily Dickinson und schilderte sie als zuverlässige Freundin der Nachbarskinder. Thomas Wentworth Higginson lud sie 1868 nach Boston ein. Sie lehnte ab und schrieb,
Sie überschreite das Grundstück ihres Vaters nicht, um eine andere Stadt zu besuchen. Erst 1870 trafen sich beide in Amherst. Higginson beschrieb sie als eine kleine, unscheinbare Frau mit zwei glatten Streifen rötlichen Haares in einem schlichten und makellos sauberen weißen Piqué sowie einem blauen Strickschal. Ihre Gegenwart erschöpfte ihn, wie er später bemerkte. Ohne mich zu berühren, zog sie Kraft aus mir. Ich bin froh, nicht in ihrer Nähe zu wohnen. Blumensträuße und Gedichte. Judith Farr betont, dass Emily Dickinson zu Lebzeiten eher als Gärtnerin denn als Dichterin galt. Schon als Kind pflegte sie mit ihrer Schwester den Garten des Elternhauses und legte ein Herbarium mit über 400 Pflanzen an. Der Homestead-Garten war weithin bekannt, heute existiert er nicht mehr. Aus Briefen und Erinnerungen lässt sich jedoch sein Reichtum rekonstruieren. Maiglöckchen, Hyazinthen, Pfingstrosen und Ringelblumen schmückten die Beete, exotische Pflanzen füllten den Wintergarten. Dickinson verschenkte oft Sträuße, versehen mit eigenen Versen, die Blumen standen dabei meist im Vordergrund. Späteres Leben. Am 16. Juni 1874 erlitt Edward Dickinson während eines Aufenthalts in Boston einen Schlaganfall und starb. Die schlichte Trauerfeier fand in der Eingangshalle des Homestead statt. Emily Dickinson blieb in ihrem Zimmer und ließ die Tür nur einen Spalt offen. Sie nahm auch nicht am Gedenkgottesdienst am 28. Juni teil. In einem Brief an Thomas Wentworth Higginson schrieb sie, das Herz ihres Vaters sei rein und furchtbar gewesen und sie glaube, kein anderes gleiche ihm. Ein Jahr später, am 15. Juni 1875, erlitt auch ihre Mutter einen Schlaganfall. Er führte zu einer halbseitigen Lähmung und zu Gedächtnisverlust. Dickinson klagte über die wachsenden körperlichen und geistigen Anforderungen und schrieb, "Home is so far from home, though the great waters sleep, that they are still the deep. We cannot doubt, no vacillating God, ignited this abode, to put it out." Otis Phillips Lord war ein betagter Richter am obersten Gerichtshof von Massachusetts in Salem. 1872 oder 1873 lernte er Emily Dickinson kennen. Nach dem Tod seiner Ehefrau 1877 entwickelte sich ihre Freundschaft wahrscheinlich zu einer späten Liebesbeziehung. Nur wenige Briefe sind erhalten, doch sie zeigen ihre gemeinsame Begeisterung für William Shakespeare. Die Schreiben zitieren unter anderem Othello, Antonius, Hamlet und König Lear. 1880 schenkte Lord ihr die Complete Concordance to Shakespeare von Mary Cowden Clarke. Das Werk stammt aus 1877. Dickinson schrieb an ihn, "While others go to church, I go to mine. For are you not my church? And have we not a hymn that no one knows but us?" Sie nannte ihn My Lovely Salem. Jeden Sonntag tauschten sie Briefe aus und Dickinson wartete sehnsüchtig auf diesen Tag. In einem Fragment heißt es, "Tuesday is a deeply depressed day." Nach mehreren Jahren schwerer Krankheit starb Richter Lord im März 1884. Dickinson nannte ihn Our Latest Lost. Zwei Jahre zuvor, am 1. April 1882, war bereits Charles Wadsworth, ihr Shepherd from Little Girlhood, nach langer Krankheit gestorben. Niedergang und Tod. In ihren letzten Jahren schrieb Emily Dickinson zwar weiter, doch sie überarbeitete ihre Gedichte nicht mehr. Die 80er Jahre waren von Verlusten geprägt. 1882 starben ihre Mutter und ihr geliebter Neffe Gilbert, was sie tief erschütterte. Ihre Gesundheit verschlechterte sich zunehmend und nach längerer Schwäche starb sie am 15. Mai 1886 im Alter von 55 Jahren an Bright'scher Krankheit. Die Trauerfeier im Elternhaus verlief schlicht, begleitet von Blumen und dem Gedicht »No Coward Soul Is Mine« von Emily Bronte, gelesen von Thomas Wentworth Higginson. Auf ihren Wunsch trugen Freunde den Sarg durch Butterblumenfelder zum Familiengrab in Amherst. Veröffentlichung: Emily Dickinson veröffentlichte zu Lebzeiten nur wenige, stark veränderte Gedichte. Nach ihrem Tod entdeckte ihre Schwester fast 1800 Texte, die ab 1890 in bearbeiteten Bänden erschienen. Erst 1955 brachte Thomas Herbert Johnson eine Gesamtausgabe nahe am Original. Dickinsons Stil mit Gedankenstrichen, ungewöhnlicher Großschreibung und schrägen Reimen ist unverwechselbar. Ihre Themen reichen von Natur und Liebe bis zu Religion und Tod. Heute gilt sie als eine der bedeutendsten amerikanischen Dichterinnen. Vermächtnis: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hielten Martha Dickinson Bianchi und Millicent Todd Bingham das Andenken an Emily Dickinson wach. Bianchi mit persönlichen Erinnerungen, Bingham mit sachlicher Forschung. Heute gilt Dickinson als eine der bedeutendsten amerikanischen Lyrikerinnen und steht im Unterricht, in Anthologien und auf Bühnen weltweit präsent. Ihre Texte wurden vertont, Schulen und Gesellschaften tragen ihren Namen und seit 1973 ist sie Mitglied der National Women's Hall of Fame. Archive in Amherst und Harvard bewahren Manuskripte, Briefe und ihr Herbarium, während das Emily Dickinson Museum ihre Wohnhäuser als Erinnerungsorte erhält.